Deutschlandfunk Kultur. Tacheles.
Am Sonntag findet die entscheidende Stichwahl im französischen Präsidentschaftswahlkampf statt, zwischen dem liberalen Emmanuel Macron und der Rechtsaußen Marine Le Pen. Das ist für uns ein Grund, sich mal über diejenige politische Strömung zu unterhalten, die dort wieder einmal nicht repräsentiert sein wird. Die politische Linke, die hat es ja gerade nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland und anderen Ländern eher schwer. Und über diese Misere rede ich mit jemandem, die sich nicht nur publizistisch mit dem Thema befasst, sondern auch selber ein klein wenig mitleidet. Ines Schwertner, Chefredakteurin des linken Gesellschaftsmagazins Jacobin. Frau Schwertner, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Vor ein paar Monaten haben Sie einen Artikel veröffentlicht. Da heißt es im Teaser, gerade ist es ziemlich schmerzhaft, links zu sein. Wo tut es denn besonders weh?
Ja, also es gibt jetzt mehrere Krisen, glaube ich. Mittlerweile muss man nicht nur von einer Krise, sondern von schon multiplen Krisen sprechen und eben nicht nur in der deutschen Linken, sondern auch nach den diversen Niederlagen auch der politischen Linken in anderen Ländern müssen wir, glaube ich, von einer tiefer liegenden strukturellen Krise sprechen. Und ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schmerzhaft, weil im Moment zumindest noch nicht der Ausweg aus dieser Krise klar hervorgeht, würde ich sagen.
Sie haben es gerade gesagt, scheint schon eine strukturelle Niederlagenserie zu sein. Knapp 22% der Wählerinnen und Wähler haben in Frankreich dem linken Jean-Luc Mélenchon in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl ihre Stimme geliehen. Das sind 1% weniger als bei Marine Le Pen. Ist das jetzt tatsächlich eine Niederlage oder vielleicht sogar ein kleiner Erfolg?
Ja, tatsächlich war diese Aufholjagd auch von Jean-Luc Mélenchon überraschend und auch gut. Und es fehlten ja wirklich nur ein paar hunderttausend Stimmen, um an Marine Le Pen ranzukommen. Das lag unter anderem auch daran, und das ist auch schon Teil des Problems, dass andere kleinere linke Parteien, zum Beispiel auch die Sozialisten oder auch die Grünen, nicht dazu aufgerufen haben, Mélenchon zu wählen. Also, dass das linke Lager vereint ist, sondern dass es sich eben aufsplitterte, sodass Mélenchon noch die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte, aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich genau diese 100.000 Stimmen, die da fehlten, auch auf andere linke Parteien übergegangen ist. Das ist ein Teil des Problems. Und der andere Teil ist eben auch, dass man sich eben jetzt wieder entscheiden muss zwischen dem neoliberalen und Zentristen Macron und eben dem rechten Lager, das wiederum auch gespalten war. Das muss man auch sagen, dass Marine Le Pen auch von rechts Konkurrenz bekommen hat. Und insofern war das insgesamt das Lager sehr, sehr aufgespalten. Und Mélenchon hat überraschend, wie gesagt, aufgeholt. Dennoch hat es dann nicht gereicht. Und man muss ja eben auch sagen, bei der vorigen Wahl, als er auch schon mal angetreten ist und als es auch sehr knapp war, gab es eine große Bewegung auch hinter ihm und sehr viel Leidenschaft. Das war eher so ein Überraschungserfolg. Jetzt würde man fast sagen, okay, er ist das zweite Mal angetreten und er ist ja auch schon älter und es fehlt einfach auch an Nachwuchs, also jemanden, der ihn als charakteristischen, charismatischen Linkspopulisten da auch ersetzen könnte, so als neue Figur. Also Mélenchon ist wie in vielen anderen Ländern auch so, also keine Verlegenheitslösung, aber schon auch ein Teil des Problems, dass er da erneut antritt und das jetzt nicht wie eine neue, erfrischende Bewegung rüberkommt.
Dann lassen Sie uns mal über die Ursachen für diese dann doch ganz knappe Niederlage, aber trotzdem Niederlage der Linken reden. Marine Le Pen war ja auch gerade wieder im Osten und Norden Frankreichs extrem stark. Das sind oft Gebiete, in denen die Sozialisten, die Linken über Jahrzehnte eigentlich die stärkste Macht waren, wo es auch viele Menschen gibt, die aus traditionellen Arbeitermilieus stammen. Und dieses Phänomen ist jetzt auch nicht nur auf Frankreich begrenzt. Warum erreicht die Linke diese Menschen nicht mehr?
Ja, sehr berühmt geworden genau über diese Frage ist ja auch das Buch von Eribon, der genau das beschreibt, warum die Arbeiterinnen und Arbeiter auch gerade aus den ländlichen Regionen aufgehört haben, die Sozialisten zu wählen oder auch die Kommunisten.
Sie meinen Didier Eribon, das Buch Rue Canachas.
Genau, ganz genau. Dass er auch vor mehreren Jahren auch in Deutschland so für Aufruhr gesorgt hat, weil die Frage im Prinzip überall die gleiche ist. Warum schafft es die Linke nicht, diejenigen Arbeiterinnen und Arbeiter, die sie mal gewählt haben, ganz traditionell aus einem Selbstverständnis heraus eine Arbeiterpartei zu wählen, warum werden die nicht mehr gewählt und warum gibt es da einen Zulauf zu Rechten? Und das Buch hat eben deswegen für Aufsehen gesorgt, weil es das so autobiografisch nachgezeichnet hat anhand seiner Eltern. Und das hat man jetzt auch bei dieser Wahl wieder gesehen und auch bei der Debatte zwischen Macron und Le Pen, dass sie sehr auf diese ländliche Region und auch sehr auf die unteren und mittleren Einkommen zielt. Also genau das, was eigentlich die Linke tun sollte. Also Mélenchon hätte das in der Debatte natürlich ganz genauso gemacht. Und das ist ein großes Dilemma, dass also die Rechte versucht, genau diejenigen Milieus anzusprechen, die die Linke traditionellerweise angesprochen hat, aber aus verschiedenen Gründen, entweder selbst durch Regierungsbeteiligung und Enttäuschung, das ist in Deutschland ja auch so, oder eben durch eine gewisse Machtlosigkeit der politischen Linken, es nicht mehr geschafft hat, überzeugend genau diejenigen Leute zu überzeugen, für die sie eigentlich einstehen.
Ribon hat ja auch eine Erklärung populär gemacht, indem er behauptet, ein Grund für das Versagen der Linken liegt letztendlich in den linken Eliten selber. Diese hätten keinen auch allein schon biografischen Bezug mehr zur Arbeiterklasse. Das seien letztendlich alles bürgerliche Technokraten. Ist links sein oder auch links politisch engagiert zu sein mittlerweile ein Elitenphänomen?
Ja, man muss das schon beobachten, dass die klassischen Arbeiterparteien darunter leiden, dass sie ihre eigenen Apparate ausgebildet haben, die tatsächlich sehr stark von Akademikerinnen und Akademikern und eben auch so typischen Funktionärstypen, die quasi ihre eigene Ausbildung in der Partei erlebt haben, dass die an der Spitze stehen und tatsächlich nicht mehr so eine große Berührungspunkte haben. Also es gibt nur ganz wenige Beispiele, wo man sagen würde, da sind noch Leute aus dem Handwerk oder aus der Arbeiterschaft oder so, Leute ohne Abitur sitzen da in den Führungsebenen oder auch bei uns im Bundestag. Das ist sehr, sehr selten. Und dann muss man natürlich sagen, dass da der Kontakt tatsächlich fehlt. Also das kann man auch nicht wieder aufholen, indem man ständig sagt, man muss so sprechen wie die normalen Leute, was auch immer das bedeuten soll, sondern da entsteht tatsächlich so eine Lücke der Repräsentation, ja.
Jetzt ist in der Stichwahl in Frankreich nicht nur eine rechte Kandidatin vertreten. Wir haben ja auch, Sie haben es angesprochen, einen Emmanuel Macron, der von sich selbst auch behauptet, ni de gauche, ni de droite, also weder links noch rechts zu sein. Und auch in Deutschland gilt ja diese Politik der Mitte als so eine Art Goldstandard vernünftiger und auch erfolgreicher Politik. Ist dieses Schema links-rechts vielleicht wirklich überholt?
Ja, wir hatten das in der vorigen Ausgabe zur Wahl als Zentrum beschrieben. Also in den anglophonen Debatten spricht man da auch immer von zentristischer Politik, weil tatsächlich diese verschiedenen politischen Parteien immer mehr zu diesem Zentrum tendieren. Also was wir eben in Deutschland eher als dann die Mitte bezeichnen oder wie sie sich auch selber bezeichnet. Wo man auch sagen kann, sowohl die Große Koalition als jetzt auch die Ampelkoalition ist im Prinzip so eine Koalition des Zentrums. Das heißt nicht, dass es nicht noch Unterschiede gäbe zwischen Grünen und FDP oder SPD natürlich, aber dass es trotzdem sehr zu diesem Zentrum hin tendiert und dass es sehr darauf bedacht ist, eher technokratisch bedachte, vernünftige, in Anführungszeichen, Lösungen zu finden. Und eigentlich den politischen Streit, den politischen Wettkampf sehr depolitisiert. Das ist aber eine Tendenz, die eben auch jetzt nicht neu ist und auch nicht nur in Deutschland der Fall ist, sondern eben auch durch so Figuren wie Macron, letztlich aber auch durch jemanden wie Joe Biden zum Beispiel, der auch eine sehr zentristische Figur ist. Also jemand, der versucht, Flügelkämpfe sowohl in der eigenen Partei als auch eben, also innerhalb des größeren politischen Spektrums so zu verbinden. Und eine Person wie Olaf Scholz ist ja genauso wie Angela Merkel eigentlich die Zentrumsfigur. Ja? Also wenn man ihm zuhört bei einer Pressekonferenz, dann sagt er im Prinzip nichts, macht auch keine wirklich großen Schritte. Und das Ganze ist eben sehr eine Verarbeitung eher von politischen Problemen und gar nicht mehr so Streit, könnte man sagen. Das könnte man.
Wo ist denn da das Problem? Sie haben gerade gesagt, diese Figuren versuchen, Politik aus so einer vernünftigen Art und Weise heraus zu betreiben. Warum soll das denn bitte ein Problem sein?
Ja, also Colin Crouch hat dieses Phänomen schon vor mehreren Jahren als Postdemokratie auch bezeichnet. Das ist zum einen das, was ich sagte mit der Lücke der Repräsentation. Also es gibt Eliten, die sich abkoppeln vom Rest der Gesellschaft mehr oder weniger und die dann eben Politik als dieses eigenwillige Geschäft führen. Also wirklich, wie man halt auch vielleicht eher so ein Betrieb führen würde, indem man eben Probleme löst und das Ganze gar nicht mehr politisch streitet. tatsächlich darunterliegend gibt es ja aber Krisen und Spaltungen in der Gesellschaft, also ja nicht nur in Milieus, sondern ja auch massive Ungleichheit, die wächst und so weiter. Also eigentlich riesige, riesige Probleme wie die Klimakatastrophe, die ja eigentlich einen politischen Streit voraussetzen würde, wie man die lösen kann. Die eben gar nicht durch eine rein technische Lösung oder durch die eine Innovation zu lösen wäre, aber diese Politikform, wie sie sich herausgebildet hat, gibt eben vor, man könnte all diese verschiedenen Krisen einfach lösen, indem man ja an den richtigen kleinen Hebeln drückt. Aber tatsächlich werden die Probleme darunterliegend immer größer. Und insofern ist das nicht einfach nur ein Problem, das man jetzt beheben könnte, indem der Wahlkampf irgendwie spannender würde oder so. Das ist nur Inszenierung. Darunter liegend ist tatsächlich, dass der politische Streit ausbleibt.
Jetzt scheint es ja aber so zu sein, dass dieser Abstieg linker Parteien in Europa so ein genereller Abwärtstrend ist. Im Kommunistischen Manifest hieß es noch, die Proletarier dieser Welt haben nichts zu verlieren außer ihren Ketten. Der Facharbeiter bei Citroën oder in Deutschland bei VW, in Italien bei Fiat oder in Großbritannien bei Jaguar, der hat ja mittlerweile aber auch mehr zu verlieren als seine Ketten, im Zweifel auch ein Eigenheim. Ist der europäische Kapitalismus nicht vielleicht einfach doch zu erfolgreich, dass noch linke Mehrheiten zustande kommen können?
Ja, das war die Beobachtung oder auch das war auch der Fall in einer gewissen Zeit, als es tatsächlich einen Wohlfahrtsstaat oder wo man sagen könnte, da sind die Arbeiterinnen und Arbeiter auch zu den Mittelklassen aufgestiegen. Also da kann man schon sagen, dass die sozialdemokratischen Parteien auch hauptsächlich so ein bisschen ihren eigenen, sich selbst abgeschafft haben, ihren eigenen Sinn abgeschafft haben, weil es dann eine gewisse Sättigung auch gab. Was dann aber wiederum, und das kennen wir ja auch, durch verschiedene Wirtschaftskrisen eigentlich immer wieder erschüttert wird. Also das heißt, dass aus dieser Aufstiegsgeschichte, die vielleicht einige dann noch kennen aus den 60ern, 70ern, vielleicht dann noch in die 80er, nein, in den 90ern dachte man dann noch, okay, vielleicht hat jetzt sowieso nach dem Mauerfall, hat jetzt sowieso der Liberalismus gewonnen oder der Kapitalismus gewonnen, das Ende der Geschichte, da dachte man sowieso, wir brauchen überhaupt gar nichts anderes mehr. Ich glaube aber, dass das spätestens seit der Finanzkrise und auch jetzt wieder nach den vielen unterschiedlichen Krisen, die wir jetzt in kürzester Zeit erlebt haben, eigentlich auch nicht mehr gilt und dass sozusagen auch das Verlangen oder der Bedarf nach linken Parteien wieder sehr viel größer geworden ist. Also nach 30 Jahren Neoliberalismus und Privatisierung kann man eigentlich nicht mehr von diesem Aufstieg sprechen, sondern eher, Oliver Nachtwey hat das ja so beschrieben in seinem Buch, eine Abstiegsgesellschaft. Also eigentlich gibt es eine große Abstiegsangst und auch die ist ja real, weil die Ungleichheit wächst und weil eben auch viele Menschen wissen, dass sie im Zuge auch der Transformation ihre Jobs verlieren könnten. Und das heißt, dass der Bedarf eigentlich an linken Lösungen sehr viel größer geworden ist. Was man ja auch daran sieht, dass tatsächlich in den USA, wo wir ja auch so eine unserer Hauptinspirationsquellen haben, aber auch in UK mit Jeremy Corbyn dann auch wieder linke Figuren aufgetreten sind und auch ein demokratischer Sozialismus gerade unter jungen Leuten wieder sehr attraktiv geworden ist, weil das genau diejenigen waren, die diese Aufstiegsgeschichte gar nicht mehr glauben können, weil sie gar nicht erlebt haben.
Jetzt schauen wir doch mal nach Großbritannien, wenn Sie Jeremy Corbyn erwähnt haben. Dort regiert eine konservative Regierung. Wenn wir nach Frankreich schauen, regiert da eine liberale Regierung. In Italien haben wir eine technokratische Regierung. Viele Länder in Mittel- und Osteuropa sind fest in der Hand rechtskonservativer Parteien. Es war ja auch schon mal alles anders. In dem sogenannten Schröder-Blair-Papier aus dem Jahr 1999, da haben die britischen und deutschen Regierungschefs direkt im allerersten Satz ganz zufrieden festgestellt, in fast allen Ländern der Europäischen Union regieren Sozialdemokraten. Wie gesagt, das war 1999. Was ist da in den letzten 20 Jahren passiert?
Ja, das ist eigentlich das größte Trauerspiel, das auch ein Grund für die Krise der heutigen Linken ist, nämlich dass genau die linken und sozialdemokratischen Parteien durch ihren dritten Weg, so hieß es bei Labour und bei uns eben durch die rot-grüne Agenda-Politik, die wir kennen, eigentlich den Weg für den Neoliberalismus erst so richtig freigemacht haben. Also das, was sich die Konservativen vielleicht gewünscht hätten, an Privatisierung und an Neoliberalisierung, all diese Versprechen eigentlich von ökonomischen Freiheiten, die alle möglichen sozialen Bindungen und alle Sicherheiten gelöst hat. Was die Konservativen angefangen haben in den 80ern, haben trauriger und dramatischer Weise die sozialdemokratischen Parteien in den 90ern dann selber vollendet. Und das hat massiv, also wirklich in allen Ländern massiv, das Vertrauen zerstört in sozialdemokratische Parteien. Und überhaupt auch in die Möglichkeit, okay, wir machen jetzt eine große Reform, wie bei der Agenda-Reform, die das Versprechen war, den Sozialstaat zu modernisieren. Eigentlich aber für ganz, ganz viele bedeutete, dass sie ja noch viel prekärer gearbeitet haben oder eben das Hartz-IV-System eingeführt wurde und dass wir so eine Abstiegsangst überhaupt erst so richtig erfahren haben durch die Sozialdemokraten. Die haben sich jetzt in unserem Fall, das ist aber wirklich, würde ich sagen, ein spezieller Fall, wieder aufgepäppelt, könnte man sagen, und sind ja auch weiter zu dieser Mitte gerutscht, wie ich sie genannt habe, hat aber eben auch dafür gesorgt, dass überhaupt sich die Linke erst gegründet hat. Also die Linke gäbe es ja nicht, wenn es auch diese Hartz-IV-Reform nicht gegeben hätte. Also das war schon eine große Erschütterung auch auf dem linken Spektrum. Und ich würde sagen, gilt für die großen Industrienationen, gilt das für Clinton, Blair und Schröder, dass die wirklich beinahe gleichzeitig den Sozialstaat ausgehöhlt haben.
Sie haben zu Beginn gesagt, es tue im Moment schon ein bisschen weh, links zu sein. Es tut aber im Moment auch stellenweise weh, Linken zuhören zu müssen. Linke Parteien und Politiker in ganz Europa haben sich ja immer wieder für die NATO-Abschaffung stark gemacht, haben immer sehr viel Verständnis für Russland aufgebracht, auch beispielsweise im Falle Mélenchons. Welche Wähler sollen eigentlich Parteien vertrauen, die ihr Vertrauen wiederum Putin schenken?
Mhm. Ja, ich glaube, da ist also eines der großen Eingeständnisse, was man auch einfordern kann, ist, dass wirklich viele Linke das falsch eingeschätzt haben und wir auch selbst. Also wo man sagen muss, das war vielleicht aus der Geschichte heraus und es war auch aus bestimmten Überzeugungen heraus, dass nur diplomatische Beziehungen für Frieden sorgen würden und so weiter. Das ist ja nicht per se erstmal falsch gewesen. Aber man hat einfach wirklich über Jahre das Regime, das Putin aufgebaut hat im eigenen Land und die Unterdrückung der eigenen Leute, glaube ich, tatsächlich einfach nicht sehen wollen. Einige haben das jetzt eingestanden.
Also auch Sie selber?
Also ja, ich würde schon sagen, ich hatte das gewusst natürlich, wie alle Linken, und wir haben darüber auch berichtet. Aber ich hätte nicht mit diesem Krieg gerechnet. Ich glaube, das hat sehr, sehr viele überrascht. Und auch tatsächlich mit dem, was wir da jetzt beobachten müssen. Und ich glaube, dass sich da so eine Art faschistisches Regime in Russland so ausbreitet, das hätten wir nicht so kommen sehen. Und das ging nicht nur der Linken so, aber es ist natürlich besonders schlimm bei der Linken, eben tatsächlich, weil sie für Friedenspolitik steht. Also wir sind ja diejenigen, die sagen, wir stehen eigentlich für Frieden und für internationale Solidarität. Und wenn wir keine Lösung dafür finden und so machtlos sind und so sprachlos sind, dann ist das natürlich besonders schlimm. Klar, also das ist auf jeden Fall, das kommt jetzt noch erschwerend hinzu, dass es im Prinzip auch egal ist, was in Deutschland die Linke dazu sagt, also weil es komplett keinen Unterschied macht. Aber sie hat auch im Grundsatz eigentlich, bis auf hilflose Rufe nach Diplomatie und Friedensgesprächen, kann man gerade nicht so viel dazu beitragen. Das muss man jetzt einfach einsehen.
Jetzt ist es ja aber nicht nur die Russlandpolitik linker Parteien und Bewegungen, die man als, ich nenne es jetzt mal, außenpolitische Abenteuerlichkeiten bezeichnen könnte. Die Linke fällt ja immer wieder mit solchen Dingen auf, auch in Großbritannien. Die eine große linke Lichtgestalt, Jeremy Corbyn, Sie haben es erwähnt, auch der hat man ja vorgeworfen, zum Beispiel mit der Hamas zu sympathisieren oder auch Antisemitismus in der eigenen Partei zu dulden. Wie sollen denn solche politischen Angebote und dieses Vertrauen, was da auch jetzt wieder zerstört worden ist, wie sollen die jemals eine gesellschaftliche Mehrheit erreichen?
Mhm. Also ich glaube schon, dass die Prinzipien, die ich gerade auch genannt habe, also auch aus der Friedensbewegung, der generell die Motivation zu Frieden, wie man auch an den Friedensdemos auch gesehen hat, gleich zu Beginn des Krieges, also dass es da eigentlich einen großen Wunsch auch danach gibt und gleichzeitig auch nach dieser internationalen Solidarität, also an diesen linken Prinzipien, würde ich nicht nur festhalten so grundsätzlich, sondern ich glaube auch, dass die auch immer noch was bewirken und dass sich tatsächlich dafür auch immer noch Mehrheiten finden lassen. Nur, was eben fehlt, ist die Glaubwürdigkeit der Linken, das auch irgendwie umzusetzen.
Die Linke sollte ihre außenpolitischen Grundsätze und Prinzipien trotz des Ukraine-Kriegs nicht über Bord werfen. Das sagt Ines Schwertner, Chefredakteurin des linken Gesellschaftsmagazins Jacobin. Mit ihr rede ich heute im Tacheles bei Deutschlandfunk Kultur über die Krise linker Parteien und Bewegungen in Europa. Und damit sind wir dann auch in Deutschland und wir wollen mal auf die Partei gucken, die den Anspruch hat, hier die gesellschaftliche Linke politisch zu repräsentieren. Und das ist die Linkspartei. Die Linkspartei kam bei der Bundestagswahl auf knapp 4,9%. Für die Landtagswahlen in NRW prognostiziert man ihr im Moment knapp 2%. Die Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welsow ist diese Woche mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Wie das jetzt mittelfristig in der Führung weitergeht, ist bis heute noch unklar. Ist das jetzt noch eine kleinere Krise oder schon eine ausgewachsene Misere?
Ja, also mittlerweile muss man schon von mehreren Krisen sprechen, die sich jetzt zu einer echten Existenzkrise zusammengewachsen haben. Also das sehr, sehr knappe Bundestagswahlergebnis war aus meiner Sicht schon die letzte Warnung im Prinzip. Und man hätte da schon große Reformen programmatischer und auch personeller Art anstrengen müssen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, was auch ein Teil der Begründung war, die Susanne Hennig-Welsow ja genannt hat. Also, dass sie versucht hat, diese Veränderung anzustreben, aber dass es nicht geklappt hat. Und das liegt zum Teil an inneren strukturellen Problemen, also Machtkämpfe und Flügelkämpfe, die sich gegenseitig lähmen, also verschiedene Strömungen, durch die eigentlich kaum jemand mehr durchblickt, wenn man jetzt nicht komplett ein Insider ist, wer dagegen wen und warum, welches Mandat erlangt und so weiter. Das lähmt also schon von innen heraus. Und von außen heraus muss man eben sagen, dass tatsächlich gegen diese Ampelkoalition, die schon verschiedene Stränge verbindet, dass der Gegner eben auch sehr, sehr viel schwieriger geworden ist.
Könnte man nicht auch sagen, wir haben einen sozialdemokratischen Kanzler, wir haben einen grünen Vizekanzler. Deutschland hat doch eine linke Regierung?
Ja, sie nennt sich ja selber Fortschrittsregierung. Da würde ich eher sagen, nach 16 Jahren CDU ist das eher mal ein nachholender Liberalisierungsschub, den es jetzt endlich mal gibt. Also sie ist nur insofern Fortschritt, als dass die letzten 16 Jahre wirklich eher ein Rückschritt oder ein Stillstand waren, also sowohl gesellschaftspolitisch als auch klimapolitisch.
Naja, aber der Mindestlohn wird ja jetzt zum Beispiel auf 12 Euro erhöht, es soll eine Kindergrundsicherung geben, auch in erneuerbare Energien soll stark investiert werden und dafür eigentlich auch trickreich die Schuldenbremse umgangen werden. Das ist also alles keine linke Politik?
Ja, das sind zumindest kleine Trippelschritte. Also das meinte ich mit den Zugeständnissen, die man schon macht. Also die Politik des Zentrums ist ja nicht einfach per se falsch oder so, sondern es werden eben kleine Zugeständnisse gemacht, aber nichts davon ist auch nur annähernd ausreichend, um jetzt eigentlich das, was man bräuchte für die Klimawende oder das, was notwendig wäre für den Umbau, auch die soziale Absicherung, wird ja nicht dadurch erreicht, dass man Leuten jetzt 2 Euro mehr zahlt, gleichzeitig aber die Inflation, die Benzinpreise und alles das so weit steigen, dass das alles sofort wieder aufgefressen wird. Also auch in der Wohnpolitik, ja, man kommt einfach überhaupt nicht hinterher mit diesem bisschen Bauen. Es gibt überhaupt nicht genug Sozialwohnungen und die Mieten werden nicht gedeckelt und so weiter. Also es gibt eigentlich in allen Politikfeldern, würde ich sagen, ist es minimalst sozialdemokratisch, was jetzt getan wird. Die SPD macht genau das, was sie im Wahlkampf versprochen hat, aber nicht mehr und nicht weniger. Da wird auch in den nächsten 4 Jahren nicht viel kommen und auch die Grünen werden darunter leiden, dass sie eigentlich in den 4 Jahren nicht das klimapolitisch umsetzen kann, was sie versprochen hat. Also das ist absehbar und die Linke müsste eben ja eigentlich davon profitieren, könnte man meinen, weil das viel zu wenig ist, viel zu wenig in viel zu langer Zeit. Und das Problem ist aber eben, dass es keine wirkliche authentische Alternative dazu gibt, die sagt, es gibt tatsächlich einen linken Block, der was ganz anderes verspricht.
Sie haben gerade den Bausektor angesprochen, wo die Leute ja auch, viele Leute das Gefühl haben, sie kommen mit den Mietsteigerungen überhaupt nicht mehr hinterher, das Gehalt wächst nicht so schnell, wie die Mieten steigen. Und dass linke Ideen eigentlich auch mehrheitsfähig sind, das hat ja in Berlin zumindest die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen bewiesen. Da haben ja mehr als 1 Million Berlinerinnen und Berliner entschieden, große Wohnungskonzerne zu vergesellschaften. Ob das jetzt aber auch umgesetzt wird oder überhaupt umgesetzt werden kann, das ist ja mehr als fraglich. Jetzt soll das Ganze erstmal von der Kommission geprüft werden. Wie will man denn Menschen für linke Politik langfristig begeistern, wenn solche Versprechungen und Hoffnungen immer wieder nicht in Erfüllung treten.
Also, da ich jetzt nun auch selber in der Kampagne mitgearbeitet habe oder auch viele Unterschriften gesammelt habe, kann ich sagen, wirklich, dass die, wenn man mit den Leuten spricht, dass ihre Erwartung und ihr Wut und auch das, was sie bereit sind an, wir würden sagen, radikaler Politik wie Vergesellschaftung, was vor wenigen Jahren unmöglich gewesen wäre, noch auszusprechen, absolut bereit sind. Also viele Leute auf der Straße sind wesentlich eher bereit für so radikale Schritte, als die Linken selbst. Das ist ein bisschen das Paradoxe, dass ich wirklich in den Gesprächen festgestellt habe, dass die Leute, weil sie das Problem sehen und ja auch spüren, also die großen, die Mietsteigerungen und so weiter, die Verdrängung spüren, sagen, ja, natürlich muss vergesellschaftet werden. Und warum sollten wir den großen Wohnkonzernen eigentlich überhaupt was zahlen? Also sind wirklich bereit, linke Politik mitzugehen. Das drückt sich auch in dem Ergebnis dann aus. Und jetzt setzt genau das ein, was ich anfangs sagte mit der Postdemokratie und mit der Politikverdrossenheit, dass die politischen Institutionen, so wie sie sind, erstens gar nicht willens sind. Also die Berliner SPD will ja auch überhaupt nicht diesen Volksentscheid umsetzen, hat sie auch selbst gesagt. Und auch aber auch nicht in der Lage wären. Also so wie die Institutionen sind, selbst mit einer rot-grün-roten Regierung, was ja schon das Linkeste ist, was man so kriegen kann auf Länderebene in Deutschland, eigentlich nicht in der Lage ist, sowas politisch Notwendiges wie Vergesellschaftung oder überhaupt wie zum Beispiel den Mietendeckel durchzusetzen, weil das mittlerweile gar nicht mehr möglich ist, politisch tatsächlich in diesen finanzialisierten Mietmarkt einzugreifen. Also die Politik hat sich über Jahre so selbst gefesselt, dass sie jetzt nicht mehr in der Lage ist, überhaupt ökonomisch sozusagen Kontrolle über diesen Mietmarkt zu bekommen. Ich hatte mir da auch mehr erhofft und ich befürchte aber, dass innerhalb dieses einen Jahres der Kommission da am Ende nur weiter Frustration bleiben wird. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich noch mehr Menschen abwenden. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie dafür auch noch dann diese Linke verantwortlich machen. Das könnte passieren.
Dann würde ich jetzt noch mal ganz kurz zum Interview-Einstieg zurückkommen. Da haben Sie ja erklärt, warum es gerade ein Stück weit schmerzhaft sei, links zu sein. Wie lautet denn die Prognose? Ist Heilung in Sicht? Haben Sie Hoffnung?
Also ich glaube, dass man sich realistisch jetzt erstmal auf eine gewisse Zeit an eigenen Umbau machen wird. Also gerade bei der deutschen Linkspartei, aber auch in den anderen linken Parteien ist das so, dass sie sehr jetzt mit sich selber beschäftigt sind und sich neu orientieren müssen. Und ich glaube, dafür brauchen wir jetzt ein bisschen längeren Atem. Das Dramatische ist nur, dass sowas wie die Klimakatastrophe und auch gesellschaftliche Spaltung nicht darauf warten, bis die Linke sich ausklamüsert hat und irgendwie das geschafft hat, sich strukturell umzubauen und auch einzustellen auf andere Milieus, die sie ansprechen will oder auf programmatische Entscheidungen, strategische Entscheidungen, die sie unbedingt treffen muss. Das heißt, man wird nicht so ewig Zeit haben. Das ist das Hauptproblem. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Art Konsolidierung jetzt erstmal stattfinden muss. Weil so zerstreut und richtungslos und strategielos, wie auch gerade die deutsche Linke im Moment ist, so kann es auf gar keinen Fall weitergehen. Dann droht tatsächlich einfach ihr Ende. Also da würde ich sagen, muss man jetzt sehr, sehr konzentriert und sehr, sehr diszipliniert auch sein, um das wieder so zusammenzunehmen. Und das werden wir auf jeden Fall begleiten und auch unterstützen, so weit wie möglich, auch mit einer gewissen Orientierung, die am meisten fehlt, glaube ich gerade.
Ich sehe schon, die Schmerzen werden Sie noch eine Weile begleiten. Und dann noch ganz kurz am Ende, die Stichwahlen am Sonntag in Frankreich gewinnt jetzt zwar kein Linker, dafür aber?
Oje, also ich glaube, dass sich am Ende vielleicht noch knapp trotzdem Macron durchsetzen wird, aber es könnte sehr, sehr knapp werden.
Sagt Ines Schwerner, Chefredakteurin des Magazins Jacobin. Das Magazin erscheint vierteljährlich im Brumaire Verlag. Frau Schwerner, ganz vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.